Heute ist Sonntag, der 24. Mai 2020. Der Titel der heutigen Predigt lautet Verloren und gerettet. Liebe Geschwister, ich grüße euch herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das Thema der Zerbrochenheit und Kapitulation von Lukas 14 geht nahtlos weiter in Lukas 15. Es ist nicht nur der Kern der biblischen Lehre über die Errettung des Menschen, sondern auch der Kern der Jüngerschaftslehre. Zerbrochenheit und Kapitulation vor Gott. In Kapitel 14 finden wir dazu verschiedene Umschreibungen, zum Beispiel im Gleichnis von den Kosten für den Turmbau, Verse 28 bis 30. Ich schaffe es nicht, ich habe die Mittel nicht. Oder im Gleichnis vom Krieg gegen den König, Vers 31 bis 32. Ich kapituliere vor dir, du König aller Könige. Ich bitte um deine Friedensbedingungen. Oder die überdeutliche und direkte Aussage dazu vom Herrn Jesus selber in Vers 33. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Allem, was wir an uns selber gut finden, entsagen. Das heißt, es verurteilen als schlecht und nutzlos. Allem, worauf wir an uns selber stolz sind, entsagen. Das heißt, anerkennen, dass diese Dinge uns vor Gott nicht wohlgefällig machen, dass sie nur unseren Stolz, unsere Verlorenheit vor Gott vergrößern und uns hindern, Gott zu dienen, dass sie zum Schaden sind für Gott und nicht zum Segen. All diese Dinge, worauf wir so stolz sind an uns selber. Das ist eine sehr harte Lehre für menschliche, fleischliche Ohren, und die meisten solchen Ohren verschließen sich sofort bei solchen Worten oder empören sich gegen den Überbringer dieser Lehre. Darum warnt der Herr Jesus im letzten Satz von Kapitel 14. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Habe ich Ohren, dies zu hören? Hast du Ohren zu hören? Die Frage ist, nehmen wir diese Lehre des Herrn an und setzen wir sie um? Liebe Geschwister, diese Frage ist die entscheidende Weichenstellung im Leben jedes Menschen, der dem Herrn Jesus nachfolgen will, der für ihn brauchbar sein will, fruchtbar sein will. Wir können jahrelang zum Herrn beten. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir dienen. Ich will fruchtbar sein für dich. In Lukas 14 antwortet uns der Herr klar und deutlich, so, dass wir auch nicht mehr länger auf eine Antwort warten müssen oder an anderen Orten suchen müssen oder nachforschen müssen, wo denn unser Platz ist, um dem Herrn zu dienen und wie wir ihm dienen sollen. Er antwortet uns hier klar und deutlich: Ihr könnt mir nicht nachfolgen und dienen. Ihr könnt nicht, wenn ihr nicht meine Bedingungen akzeptiert, euch unter meine Bedingungen beugt. Was sind seine Bedingungen? Er beschreibt sie mit verschiedenen Ausdrücken, aber er meint mit allen denselben Inhalt. Sich selber verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen, allem entsagen, was man hat, kapitulieren vor ihm. Welch eine Freude für uns Menschen, welch ein Segen. Es ist möglich, es ist sogar einfach, ein Jünger Jesu zu sein, ihm wohlzugefallen und zu dienen, nämlich durch Zerbrochenheit und Kapitulation vor ihm können wir es. Auch der Schwächste und Ärmste und Verachteste und Bedeutungsloseste in dieser Welt kann es. Ich lese uns Lukas 15, Vers 1 bis 7. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Wie herrlich wird unser Herr Jesus hier vorgestellt. Er ist unser und wir sind sein. Wir gehören ihm, wenn wir von Neuem geboren worden sind. Und zwar stehen wir dann unter seiner Herrschaft, nicht mehr unter unserer eigenen oder unter der Herrschaft der Finsternis. Dann wird unser ganzes Leben einzig an dem einen Maßstab beurteilt, an dem Wort Gottes, welches der niedergeschriebene Wille Gottes ist. Aber dann gelten auch alle Verheißungen an die Kinder Gottes, alle Zukunftsperspektiven für uns. Wer ist er, dieser Herr Jesus Christus? Er ist Gott. Genauso wie der himmlische Vater Gott ist. Er war immer bei Gott. Er war das ausgesprochene Wort Gottes, durch welches Himmel und Erde erschaffen wurden. Größe, Macht und Kraft des dreieinigen Gottes sind unbegrenzt. Dieses Wort, welches bei Gott war und gleichzeitig selber Gott war, wurde als Mensch geboren, als Jesus, der Christus. Das heißt, der Retter und Messias König für die Menschen. Er wurde zum Mittler für die Menschen. Zurück zu Gott, ihrem Schöpfer, dem himmlischen Vater. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Auch wenn es noch lange nicht alles ist von dem, was der ganze Heilsratschluss Gottes umfasst. Es ist das helle Licht des Evangeliums, durch welches jeder Mensch gerettet werden könnte. Aber zu dieser Botschaft des Evangeliums gehört auch ein Aber. Das heißt, Bedingungen. Auch wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, auch wenn Größe, Macht und Kraft unseres Gottes Jesus Christus unbegrenzt sind, auch wenn alle Menschen gerettet werden könnten, werden sie nicht alle gerettet. Eine große Mehrheit wird verloren gehen, wird ins ewige Verderben gehen. Das Verderben oder das Verlorengehen, griechisch heißt es Apoleia, ist ein schreckliches Wort, vor dem die Bibel immer und immer wieder warnt, vor dem der Herr Jesus in seinen Predigten immer und immer wieder warnte. Dieses Wort Verderben meint das Überführtwerden in einen Zustand der völligen Zerstörung. Es meint nicht die Auflösung der Existenz, sondern die Auflösung jeglicher Ordnung, jeglichen Wohlergehens, die Auflösung jeglicher Ruhe. Der biblische Ausdruck Verderben beschreibt den Zustand der totalen Unruhe, Unfrieden, durch Schmerzen, Pein, Qualen, Angst, Finsternis, Heulen und Zähneknirschen. Ich lese nur eine Bibelstelle, wo eindringlich vor diesem Verderben gewarnt wird. Matthäus 7,13. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Dieses Verderben ist dem natürlichen Menschen alle Zeit sehr nahe. Es bedroht ihn ununterbrochen in Form seines physischen Todes. Die Todesangst ist für ihn sehr berechtigt. Sobald sein Tod eintritt, wird er überführt in diesen Zustand der totalen Unruhe, der totalen Verlorenheit. Seine Seele wird zwar auferstehen für das Endgericht vor dem großen weißen Thron, aber nur, um zu diesem schrecklichen Zustand verurteilt zu werden als Endzustand für alle Ewigkeit. Wenn dieser Mensch nun zu seinen Lebzeiten, in seinem kurzen Leben, seinen wirklichen Zustand vor Gott erkannt hätte, geglaubt hätte, auf welches Verderben er zugeht, aber auch den Retter erkannt hätte, geglaubt hätte, dass Jesus Christus allein ihn retten kann, so hätte er sich vor ihm niedergeworfen, vielleicht geschrien oder unter Tränen gefleht: Herr, ich bin verloren. Ich bin voller Verderben. Herr, rette mich. Nichts an meinem ganzen Leben hilft mir, diesem Verderben zu entgehen, mich selber zu rechtfertigen. Alle meine Begabungen, Talente, Leistungen, Eifer helfen mir nicht. Sie haben nur meinen bösen Stolz vergrößert. Mein Leben ist ja erfüllt von falschen Motivationen, von Egoismus, Neid, Bosheit, Stolz, Einbildung, beleidigt sein, Selbstmitleid. Herr, ich verderbe, ich bin verloren. Herr, rette mich. Genau diese Haltung meint der Herr. Diesen Menschen meint er, wenn er am Schluss von Vers 6 in Lukas 15 sagt: Ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Oder wenn er von der Silbermünze am Schluss von Vers 9 spricht: Ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Oder von dem Menschen bzw. dem Sohn in Vers 24: Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und solche Menschen, meint der Herr, die ganz und gar vor ihm kapituliert haben, sich in aller Zerbrochenheit vor ihm erniedrigt haben, wenn er in Lukas 19,10 sagt: Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist dazu als Mensch in diese Welt gekommen, gesandt vom himmlischen Vater. Er ist dazu ausgegangen von der Herrlichkeit beim Vater, um auf dieser Erde dem Verlorenen nachzugehen, bis er die Rettung vollbracht hat. Wir haben vom Aber des Evangeliums gesprochen, von den Bedingungen für die Errettung. Und wir müssen immer wieder davon sprechen, weil der Herr Jesus in seinen Predigten, in den Evangelien immer wieder davon spricht und eindringlich warnt. Nur wenige, nur ein Überrest wird gerettet werden, beziehungsweise wird sich retten lassen. Eine große Mehrheit wird nicht wahrhaben wollen, dass sie so sehr verloren ist und deshalb überhaupt einen Retter braucht. Oder die Menschen geben zwar schon zu, dass sie Sünder sind und Vergebung brauchen, um dem ewigen Verderben zu entfliehen. Sie wollen die Vergebung bekommen, aber gleichzeitig ihr eigenes Leben, ihren Eigenwillen behalten. Sie glauben nicht, dass alles in und an ihrem Leben sie schlussendlich nur tiefer in das ewige Verderben bringt. Ihre eigenen Leistungen, ihr Gutsein, ihre Begabungen und Talente, Eifer und Kraft, ihre eigene Frömmigkeit. Rettender Glaube, Kapitulation bedeutet, ich lasse all dieses eigene zerbrechen. Ich anerkenne, dass all dieses eigene vor Gott völlig nutzlos ist. Nutzlos, um zu meiner Rettung beizutragen. Aber auch nutzlos, nein, richtig gehend hinderlich, um ihm zu dienen, um Frucht zu bringen. Mitten in dieser Predigt des Herrn über den Kern der Errettung und den Kern der Jüngerschaft zeigt der biblische Scheinwerfer nun auf eine bestimmte Sorte von Menschen unter den Zuhörern des Herrn. Lukas 15, Vers 1. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Alle Zöllner und Sünder. Beide Ausdrücke waren richtig gehend Schimpfwörter, vor allem aus Sicht der Pharisäer. Zöllner waren als Steuereintreiber der Römer verhasst und verachtet. Sie waren wahrscheinlich auch ein spezieller Menschenschlag. Sünder als Sammelbegriff für alle anderen verachteten, ruchlosen und primitiven Menschen aus Sicht der Pharisäer. Vielleicht auch einfach für die Heiden, also Nichtjuden. Der Herr Jesus predigte gegen die Sünde, aber ausgerechnet diese verachteten Menschen fühlten sich dadurch angezogen und wollten seine Predigt hören. Wenn sie sich auch nur nahten und es nicht wagten, zu nahe zu kommen, wegen den Juden. Soeben sagte der Herr zu den Juden mit ihren verhärteten Ohren und Herzen: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und hier werden diese verachteten und sündigen Menschen beschrieben, die sich nahten, nicht um unterhalten zu werden, sondern um zu hören. Wir können sicher sein, dass wesentlich mehr Menschen aus dieser Gruppe zur Buße und Errettung kamen, als aus den frommen Juden. Vers 2. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Diese eingebildeten, bösen, stolzen, selbstgerechten Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten den Herrn nicht nur, dass er sich von diesen Menschen finden ließ und mit ihnen aß. Sie wollten diese Menschen am liebsten auch daran hindern, gerettet zu werden. Je selbstgerechter ein Mensch ist, je stolzer, je mehr überzogen von sich selbst, je frommer, umso schneller murrt er gegen echte geistliche Werke und gegen geistliche Menschen, gegen das Wort Gottes selber. Desto weniger wird er die Ermahnungen des Wortes Gottes annehmen. Umso schneller ist er beleidigt und verletzt in seinem Stolz, wenn er korrigiert wird. Der Herr Jesus antwortete ihnen, den Pharisäern, wie so oft mit einem Gleichnis. Vers 3 bis 7. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Der Mensch, der alles zurücklässt, um das Verlorene zu finden und zu retten, ist ohne Zweifel unser Herr selber. Er hat diesen schweren Weg auf sich genommen, hat sich selbst verleugnet und hat als Mensch in allem den Willen des Vaters getan, um die verlorenen Sünder zu retten vor dem ewigen Verderben. Es ist wichtig zu beachten, dass dieses Gleichnis sicher nicht irgendwie von einer Gemeinde mit 100 Schafen spricht, von denen ein abgeirrtes gesucht und gerettet wird. Es spricht von der Menschheit, in welcher sich ganz wenige nur als verlorene Sünder erkennen, als Menschen, an denen nichts Gutes ist, womit sie sich selber retten könnten. Ganz wenige, die vor dem Herrn kapitulieren und ihn um Rettung anrufen. Ganz wenige, die Buße tun und in der Haltung der Kapitulation und der Bußfertigkeit mit dem Herrn wandeln. Von 100 halten sich 99 für Gerechte, die deshalb gar keine Kapitulation und Buße brauchen. Wie eindrücklich sehen wir hier unseren lieben, treuen, guten Hirten, wie er das verlorene Schaf liebevoll auf seine starken Schultern nach Hause trägt, ins Vaterhaus. Und wie eindrücklich auch, was er innerlich empfindet, diese aufrichtige Freude über die gelungene Rettung. Diese Freude will er mit seinen Freunden teilen. Seine Freunde, das sind unter anderem wir, seine Kinder, die tun, was er ihnen sagt. Aber offenbar auch die ganzen himmlischen Heerscharen sind seine Freunde, die sich mitfreuen. an dieser großen Freude im Himmel und auf Erden über einen Sünder, der Buße tut, sehen wir, dass jedes einzelne solche Ereignis etwas Besonderes ist. Das andere ist leider viel normaler, viel häufiger, dass Sünder sich selber rechtfertigen, sich selber gut vorkommen und zu stolz sind, um echt zu kapitulieren und Buße zu tun. Zerbrochenheit, Bußfertigkeit, Kapitulation löst in unserem himmlischen Vater und in unserem treuen Herrn Jesus Christus sofort Erbarmen, Zuwendung, Gnade und Segen aus gegenüber dem Bußfertigen. Warum nur lässt sich der Mensch so schnell täuschen von seinem Stolz, von seiner Rechthaberei, so dass er meint, er verliere etwas, wenn er Buße tun würde, wenn er Stolz und Rechthaberei zerbrechen lassen würde? Wir sind kürzlich einem herrlichen Vorbild begegnet in der Predigt von Manuel, nämlich Petrus. Er war jeweils sofort bereit, sich zu demütigen, zu kapitulieren, Buße zu tun. In unserer Welt hat man immer mehr den Eindruck, dass für die Menschen, auch für die Christen, nichts abwegiger ist, als Buße zu tun vor Gott und Menschen, zu kapitulieren. Dabei ist einzig und allein genau das der Weg zum Leben. Bitte, liebe Geschwister, übergehen wir diese Predigt des Herrn nicht einfach. Prüfen wir uns im Licht des Wortes Gottes. Hast du dich entschieden, allem deinem eigenen Können, deiner eigenen Kraft und Intelligenz, deiner eigenen Frömmigkeit zu entsagen, alles für nutzlos vor Gott zu halten, deinen Stolz, dein Selbstmitleid, deine Selbstrechtfertigung zu verurteilen, wie Gott sie verurteilt, deine Empörung, deine Widerspenstigkeit und Besserwisserei gegen Gott, gegen sein Wort und gegen seine Gemeinde, als das zu verurteilen, was es biblisch gesehen ist, nämlich ein Gräuel vor Gott und Zaubereisünde. Hast du dich entschieden? Der Lebensstil der Kapitulation vor Gott ist eine Entscheidung, die sich dann im Herzen, im Denken, in den Beziehungen zu den Geschwistern auswirkt, die sich auswirkt in der Jüngerschaft, die sich auswirkt darin, dem Herrn nachfolgen und dienen zu können. Gehe innerlich doch noch einmal alle deine Beziehungen zu den Geschwistern durch. Wie sind diese Beziehungen, lieber Bruder, liebe Schwester? Wie würden sie sich verändern? Durch einen Lebensstil bei dir, der geprägt wäre von Zerbrochenheit, Kapitulation, Bußfertigkeit. Wie würden sich deine Beziehungen zu den Geschwistern verändern? Betrachte noch einmal unseren Herrn hier in seinem Wort, in diesem wunderbaren Bild, wie er den verlorenen, bußfertigen Sünder liebevoll trägt auf seinen starken Schultern. Aber auch den zerbrochenen, bußfertigen Jünger trägt auf den Schultern des Herrn und in dessen heilenden Seelsorge. Dieser Jünger wird ganz bestimmt nicht einmal mehr erwägen, die anderen anzuklagen, die anderen zu beschuldigen oder sich besser und geistlicher und eifriger vorzukommen als die anderen. Nein, er wird unter Tränen der Freude den anderen zum Segen werden und Frucht bringen. Garben der Freude für seinen Herrn. Betrachte noch einmal den Lebensstil des Petrus. Seine schnelle, sofortige Bußbereitschaft. Seine Kapitulation und Zerbrochenheit vor Gott und den Menschen. Wie schrecklich als gegenteiliges Beispiel des Stolzes, der Unkorrigierbarkeit, der Unbeugsamkeit, der Anklage gegen alle anderen in der Umgebung, wie zum Beispiel bei König Saul. Eine Spur der Verwüstung und des Leides hat er gezogen, bis zu seinen Kindern und Kindeskindern. Die Bußbereitschaft und Zerbrochenheit des Petrus jedoch hat eine Segensspur gelegt, eine Ernte der Freude bewirkt, die nun seit 2000 Jahren andauert. Ich möchte noch einmal als Zusammenfassung fragen: Wie kommen wir vom Wollen zum Können? Wie kommen wir vom Wollen, Jünger sein wollen, dem Herrn dienen wollen, zum Können? Nur durch Kapitulation, nur durch Zerbrochenheit und Bußbereitschaft. Oder mit der noch einfacheren Antwort: So wie Petrus. So wie Petrus. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für die Möglichkeit der Kapitulation vor dir. Für die Möglichkeit des Zerbruchs von allen meinen eigenen üblen Machenschaften, wie Stolz, Einbildung, beleidigt sein. Hilf, Herr Jesus, täglich in Zerbrochenheit und Kapitulation vor dir und in dieser Welt zu leben. Ich will dir nachfolgen. Ich will deinen Willen tun, dir dienen, Frucht bringen und ein Segen sein für die Geschwister und meine Umgebung. Ich will allem entsagen, was ich bin und habe. Ich will mich selbst verleugnen. Und ich will zulassen, dass du, Herr, mit meinem Leben und Alltag tust, was dir wohlgefällig ist. Hilf du auch, Herr, dass ich mich selbst erniedrige, wie es auch ein Petrus immer wieder praktiziert hat. Dir, Herr, du guter und lieber und treuer Hirte, sei alle Ehre und Anbetung. Amen.